Vor allem scheint es mir ratsam, dem jungen McQueen ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, meinte Hercule Poirot. Es ist durchaus möglich, dass wir wertvolle Hinweise von ihm erhalten. Gewiss, pflichtete Monsieur Bouc bei. Bitte holen Sie Mr. McQueen hierher, befahl er dann dem Zugführer, der das Abteil sofort verließ. Der Schlafwagenkondukteur kehrte mit einem Stapel von Pässen und Fahrkarten zurück. Danke, Michel. Jetzt halte ich es für das Beste, wenn Sie auf Ihren Posten zurückgehen. Ihre offizielle Aussage werden wir später aufnehmen. Sehr wohl, Monsieur. Und Michel ging wieder. Nachdem wir den jungen McQueen gehört haben, ist vielleicht Monsieur le Docteur so liebenswürdig, mich zu dem Toten zu begleiten, sagte Poirot. Gewiss. Und wenn wir dort fertig sind... Doch da traten schon der Zugführer und der junge Amerikaner über die Schwelle. Monsieur Bouc erhob sich. »Wir sind ein bisschen arg beengt hier«, sagte er zuvorkommend. »Nehmen Sie meinen Platz, Mr. McQueen. Dann sitzen Sie Monsieur Poirot gerade gegenüber. So, ausgezeichnet.« McQueen ließ sich auf die Polster fallen, während Monsieur Bouc dem Zugführer weitere Anweisungen erteilte. »Sorgen Sie dafür, dass der Speisewagen geräumt wird und Monsieur Poirot zur Verfügung steht. Sie können Ihre Vernehmungen dann dort durchführen. Ist Ihnen das recht, mon cher?« »Das Zweckmäßigste wäre es freilich«, stimmte Poirot zu. McQueens Augen wanderten unsicher zwischen den beiden Belgiern hin und her, denn er konnte ihrem schnellen Französisch nicht folgen. »Qu'est-ce que c'est qu'il y a?« begann er stockend. »Pourquoi?« Mit einer energischen Geste zeigte Poirot auf den Platz in der Fensterecke. McQueen setzte sich. »Pourquoi?« begann er noch einmal, fiel dann jedoch in seine Muttersprache und fragte auf Englisch, »was ist denn los im Zug? Ist was passiert?« »Ja, leider«, Poirot nickte. »Machen Sie sich auf einen gewaltigen Schreck gefasst. Ihr Arbeitgeber, Mr. Ratchet, ist tot.« McQueen spitzte die Lippen und stieß einen leisen Pfiff aus. In seinen Augen leuchtete es auf, aber Schreck oder Betroffenheit zeigte er nicht. »Also haben Sie ihn doch erwischt.« »Was meinen Sie damit, Mr. McQueen?« Als der Amerikaner zögerte, setzte Poirot hinzu, »Sie nehmen an, dass Mr. Ratchet ermordet wurde.« »Ist das nicht der Fall?« Diesmal schien McQueen ehrlich überrascht. »Ich hatte allerdings an Mord gedacht. Ist er im Schlaf gestorben?« »Mein Gott, der alte Mann war doch so zäh wie...« Er brach ab, weil ihm kein passender Vergleich einfiel. »Nein, nein«, korrigierte Poirot, »Sie haben richtig vermutet. Mr. Ratchet fiel einem Mord zum Opfer. Er wurde erstochen. Aber es interessiert mich sehr zu erfahren, wieso Sie sofort an ein gewaltsames Ende dachten und nicht an einen natürlichen Tod.« McQueen sah Poirot grübelnd an. »Ich muss klar sehen«, erklärte er dann, »wer sind Sie eigentlich und was haben Sie mit der Sache zu tun?« »Ich handle im Auftrag der Internationalen Schlafwagengesellschaft.« Nach einer kurzen Pause ergänzte Poirot, »ich bin Detektiv. Mein Name ist Hercule Poirot.« Doch die Wirkung, die er erwartet hatte, blieb aus. McQueen beschränkte sich auf ein gleichgültiges »Ach so« und wartete darauf, dass er weitersprach. »Sie kennen den Namen vielleicht?« »Ja, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Allerdings hielt ich ihn für den Namen eines Pariser Modeschöpfers.« Der kleine Belgier warf McQueen einen giftigen Blick zu. »Es ist unglaublich«, stieß er erbost hervor. »Was ist unglaublich?« »Nichts. Machen wir weiter. Ich möchte, dass Sie mir alles erzählen, was Sie über Mr. Ratchet wissen, Mr. McQueen. Sind Sie mit ihm verwandt?« »Nein, ich bin...« »War sein Sekretär.« »Wie lange waren Sie bei Mr. Ratchet angestellt?« »Etwas über ein Jahr. Bitte geben Sie mir alle Informationen, über die Sie verfügen.« »Ich habe Mr. Ratchet vor einem Jahr in Persien kennengelernt.« »Was haben Sie dort gemacht?« unterbrach ihn Poirot. »Ich war wegen einer Erdölkonzession von New York herübergekommen, glaube aber nicht, dass die Einzelheiten von Interesse für Sie sind. Jedenfalls gerieten meine Freunde und ich dann ziemlich in die Patsche. Mr. Ratchet war im selben Hotel abgestiegen. Da er sich mit seinem Sekretär überworfen hatte, bot er mir die Stellung an und ich griff zu. Ich war ohne Arbeit und die Sache kam mir wie gerufen. Und seither sind wir herumgereist. Mr. Ratchet wollte die Welt kennenlernen, doch haperte es bei ihm mit den Fremdsprachen. Eigentlich war ich mehr Reisemarschall als Sekretär und führte ein ganz angenehmes Leben. Und jetzt erzählen Sie mir mal so viel wie möglich über die Person Ihres Arbeitgebers. Der junge Mann zuckte mit den Schultern. Auf seinem Gesicht spiegelte sich leichte Verwirrung. »Das ist leichter gesagt als getan«, meinte er. »Wie hieß er mit vollem Namen?« »Samuel Edward Ratchet. Amerikanischer Staatsbürger. Ja. Aus welchem Teil Amerikas gebürtig? Das weiß ich nicht. Schön, dann erzählen Sie mir, was Sie wissen. Kurz und bündig, Monsieur Poirot, ich weiß überhaupt nichts. Mr. Ratchet hat nie über sich selbst oder sein Leben in den Vereinigten Staaten gesprochen. Weshalb wohl nicht? Keine Ahnung. Möglicherweise schämte er sich für seine Herkunft, seine Anfänge. Manche Männer tun das. Halten Sie das für eine befriedigende Erklärung? Ehrlich gestanden, nein. Hatte er Verwandte? Wenn ja, hat er sie nie erwähnt. Aber Poirot ließ noch nicht locker. »Sie müssen sich doch eine Meinung gebildet haben, Mr. McQueen«, drängte er. »Das freilich. Ich glaube, er hieß gar nicht Ratchet. Und ferner glaube ich, dass er Amerika verließ, weil er vor irgendetwas oder irgendwem flüchtete. Diese Flucht scheint ihm bis vor wenigen Wochen geglückt zu sein.« »Und dann?« »Dann bekam er öfter Briefe, Drohbriefe. Haben Sie sie selbst gelesen?« »Ja.« Es gehörte zu meinen Pflichten, seine Korrespondenz zu erledigen. Der erste Brief erreichte ihn vor 14 Tagen. Sind diese Briefe vernichtet worden? Nein. Einige müssen noch in meiner Aktentasche stecken. Einen hat Ratchet allerdings in einem Wutanfall zerrissen. Soll ich sie holen? Wenn ich bitten darf. McQueen verließ das Abteil und war bald mit zwei ziemlich schmutzigen Briefbogen wieder zurück. Der erste Brief lautete: Sie dachten wohl, Sie könnten uns betrügen und kämen damit davon. Vergebliches Bemühen. Wir sind Ihnen auf den Fersen und wir werden Sie zur Strecke bringen. Ratchet. Eine Unterschrift war nicht vorhanden. Mit einem kaum merklichen Emporziehen der Augenbrauen las Poirot den zweiten Brief. Bald geht die Jagd auf Sie los, Ratchet. Wir werden Sie kriegen, das sehen Sie doch ein. Der Stil ist monoton, sagte Poirot und legte den Brief aus der Hand. Die Schrift weniger. McQueen starrte ihn an. »Ihnen fällt das nicht auf«, meinte der kleine Belgier vergnügt. »Aber ein geschultes Auge erkennt ohne weiteres, dass die Schrift nicht von einer einzigen Person stammt. Zwei oder auch mehrere sind daran beteiligt. Jeder hat in jedem Wort abwechselnd je einen Buchstaben geschrieben. Außerdem sind die Buchstaben in Druckschrift zu Papier gebracht, was das Erkennen der Handschrift erschwert. Wissen Sie übrigens, dass Mr. Ratchet mich um Hilfe gebeten hat?« »Sie?« Das Staunen des jungen Mannes war echt, für Poirot ein Beweis, dass er nichts davon gewusst hatte. »Jawohl, mich. Er fürchtete für sein Leben. Schildern Sie mir bitte, wie er sich beim Empfang des ersten Schreibens verhielt.« McQueen zögerte. Er legte es mit dem ihm eigenen lautlosen Lachen beiseite, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es ihn mächtig mitgenommen hat. Poirot nickte und stellte dann eine völlig unerwartete Frage. »Mr. McQueen, sagen Sie mir bitte ganz ehrlich, ob Ihnen Ihr Arbeitgeber sympathisch war?« Wieder antwortete McQueen nicht sofort, aber endlich gestand er: »Nein, ich habe ihn nicht gemocht.« »Und warum nicht?« »Gründe anzuführen fiele mir schwer. Mr. Ratchet hat mich immer gut behandelt.« Ein abermaliges Zögern. »Ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Monsieur Poirot. Ich hegte einen Widerwillen gegen ihn und ich misstraute ihm. Er war, dessen bin ich sicher, ein grausamer und gefährlicher Mensch. Muss jedoch zugeben, dass ich für meine Meinung keine stichhaltigen Gründe ins Treffen führen kann.« »Danke, Mr. McQueen. Nun noch eine weitere Frage. Wann haben Sie Mr. Ratchet zuletzt lebend gesehen?« »Gestern Abend etwa gegen 10 Uhr. Ich ging in sein Abteil, weil er mir ein paar Briefe diktieren wollte.« »Um was ging es dabei?« »Um Fliesen und antike Töpferwaren, die er in Persien gekauft hatte. Man hatte ihm nicht die von ihm ausgewählten Stücke geliefert, und darüber führte er einen langen, zornigen Briefwechsel.« »Und da wurde Mr. Ratchet zum letzten Mal lebend gesehen.« »Das nehme ich an.« »Wissen Sie, wann Mr. Ratchet den letzten Drohbrief bekam?« »Am Morgen unserer Abreise aus Istanbul.« »Jetzt noch eine einzige Frage, Mr. McQueen. Haben Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber gut verstanden?« McQueen blinzelte plötzlich vergnügt. »Das ist wohl der Augenblick, in dem ich Gänsehaut kriegen müsste, wie?« »Doch mit den Worten eines Bestsellers ausgedrückt, Sie können mir nichts anhängen. Ratchet und ich standen sehr gut miteinander.« »Nun möchte ich noch Ihren vollständigen Namen sowie Ihre Adresse in Amerika wissen.« »Hector Willard McQueen«, gab der junge Mann bereitwillig Auskunft und nannte dann noch seine Adresse. »Das ist im Moment alles. Hercule Poirot lehnte sich in die Samtpolsterung zurück. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie über Ratchets Tod noch ein Weilchen Stillschweigen bewahren würden.« »Gewiss, doch muss ein Kammerdiener Masterman bald davon erfahren. Er weiß wahrscheinlich schon jetzt Bescheid«, gab Poirot zurück. »In diesem Fall versuchen Sie Ihr Bestes, damit er den Mund hält.« »Das dürfte nicht schwierig sein. Er ist Brite und hält sich für sich, wie er es nennt. Er hat eine geringe Meinung von den Amerikanern und eine noch geringere von allen anderen Nationalitäten. Infolgedessen würdigt er kaum jemanden eines Wortes. Danke, Mr. McQueen.« Der Amerikaner verbeugte sich und ging. »Nun«, forschte Monsieur Bouc, »glauben Sie ihm, mon ami?« »Er macht einen rechtschaffenen Eindruck. Wäre er in das Verbrechen verwickelt, hätte er sich nicht so offen zu seiner Abneigung gegen Ratchet bekannt. Gewiss, Mr. Ratchet hat ihm verschwiegen, dass er versuchte, mich mit seinem Schutz zu beauftragen, aber ich denke nicht, dass man dies als verdächtigen Umstand deuten muss. Wenn meine Menschenkenntnis mich nicht täuscht, war Ratchet ein Mann, der seine Absichten für sich behielt, wenn es irgendwie möglich war.« »Ah, dann erklären Sie wenigstens eine Person schon jetzt für unschuldig.« Monsieur Bouc seufzte erleichtert auf. »Ich?« Poirot warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. »Mon ami, ich misstraue jedem, bis zur letzten Minute. Dennoch muss ich gestehen, dass ich mir nicht vorzustellen vermag, wie dieser nüchterne Langschädel McQueen die Fassung verliert und auf sein Opfer 12 bis 15 Mal einsticht. Es passt nicht zu seinem Charakter. Nein, es passt ganz und gar nicht.« »Richtig, das ist die Tat eines Mannes, den sein brennender Hass fast um den Verstand bringt und deutet mehr auf ein südländisches Temperament hin oder auch, wie unser Freund, der Zugführer, behauptet, auf eine Frau.« Gefolgt von Dr. Konstantin begab sich Poirot in den anderen Wagen, wo ihnen der Kondukteur das Abteil des Ermordeten aufschloss. »Was ist hier drinnen verändert worden?« wandte sich Poirot fragend an seinen Begleiter, als sie den kleinen Raum betraten. »Nichts«, versicherte der Arzt. »Bei meiner Untersuchung habe ich mich gehütet, den Toten zu bewegen.« Poirot sah sich um. Das Erste, was ihm auffiel, war die schneidende Kälte. Das Fenster war so weit wie möglich geöffnet und die Jalousie hochgezogen. »Bah!« Poirot schüttelte sich vor Kälte. Dr. Konstantin lächelte verständnisvoll. »Ich habe gedacht, es sei besser, es nicht zu schließen«, sagte er. »Völlig richtig, Doktor. Im Übrigen stimme ich mit Ihnen auch darin überein, dass das Fenster nur zum Schein geöffnet wurde, um eine Flucht des Mörders vorzutäuschen. Doch der Schnee vereitelte diese Täuschung.« Poirot untersuchte sorgfältig den Fensterrahmen, nahm dann ein kleines Schächtelchen aus seiner Tasche und blies ein bisschen Pulver über das Holz. »Nicht ein einziger Fingerabdruck. Das heißt also, man hat den Rahmen abgewischt. Doch auch etwaige Fingerabdrücke wären kaum aufschlussreich gewesen. Sie hätten doch nur Ratchet oder seinem Kammerdiener oder dem Schlafwagenschaffner gehört. Derartige Fehler unterlaufen Verbrechern heutzutage nicht mehr. Und in Anbetracht dieser Tatsache dürfen wir mit gutem Gewissen das Fenster nunmehr schließen«, fügte er fröhlich hinzu. Er ließ die Tat unverzüglich dem Wort folgen und richtete erst jetzt seine Aufmerksamkeit auf die regungslose Gestalt im Bett. Ratchet lag auf dem Rücken. Seine Pyjamajacke mit rostfarbenen Flecken übersät, war aufgeknöpft und zurückgeschlagen. »Ich musste die einzelnen Stichwunden genau untersuchen«, erklärte der Arzt. »Selbstverständlich.« Poirot beugte sich über die Leiche. Als er sich wieder aufrichtete, schnitt er eine kleine Grimasse. »Das ist alles andere als hübsch. Wie viele Wunden sind es genau? 12, habe ich einwandfrei festgestellt. Eine oder zwei sind allerdings so leicht, dass man sie höchstens als Kratzer bezeichnen kann. Andererseits sind mindestens 3 so schwer, dass jede von ihnen schon genügt hätte, um den Tod herbeizuführen.« Irgendetwas in Dr. Konstantins Ton machte Poirot stutzig, und er warf ihm einen scharfen Blick zu. Der Arzt musterte den Toten mit unverkennbarer Verblüffung. »Schenken Sie mir reinen Wein ein, mein Freund«, bat er freundlich. »Da ist doch etwas, das Sie merkwürdig berührt.« »Sie haben recht«, gab Dr. Konstantin zu. »Und? Was ist es?« »Ja, sehen Sie diese beiden Stiche, hier und hier. Sie sind tief. Jeder hat fraglos wichtige Blutgefäße verletzt. Und dennoch klaffen die Ränder nicht auseinander. Die Wunden haben nicht so stark geblutet, wie man es erwartet hätte.« »Was bedeutet?« »Dass der Mann schon tot war. Ganz kurze Zeit freilich, als sie ihm beigebracht wurden. Und das ist doch wohl absurd.« Gewiss, meinte Poirot grübelnd, sofern sich der Mörder nicht selbst eingeredet hat, er habe nicht ganze Arbeit geleistet und noch einmal zurückkam, um ganz sicher zu gehen. Doch das widerspricht jeder Erfahrung. Sonst noch etwas? Ja, bitte betrachten Sie sich diese Wunde unter dem rechten Arm, unweit der rechten Schulter. Und nun nehmen Sie mal meinen Bleistift, weil wir kein Messer zur Hand haben. Wären Sie imstande, einen solchen Stich anzubringen? Poirot machte eine entsprechende Bewegung. »Ah, ich begreife, Doktor. Mit der rechten Hand ist es außerordentlich schwer, um nicht zu sagen unmöglich. Man müsste dann, wie der Tennisspieler sagt, mit der Rückhand zustechen. Wenn indes der Stich mit der linken, richtig, Monsieur Poirot, fiel der Arzt ein. Ich möchte wetten, dass eine linke Hand das Messer führte.« »Mithin wäre unser Mörder ein Linkshänder.« »Nein, es ist wohl noch verzwickter, nicht wahr? Viel verzwickter. Denn, sehen Sie, ein paar dieser Wunden rühren unbedingt von einer rechten Hand her.« »Also zwei Personen«, sagte der Detektiv. »So weit waren wir schon einmal.« Und ganz unvermittelt fragte er, »hat das elektrische Licht gebrannt?« »Das weiß ich nicht, da es der Kondukteur morgens gegen 10 abschaltet.« »Die Schalter werden es uns verraten«, sagte Poirot. Die Untersuchung ergab, dass der Schalter der Deckenbeleuchtung abgedreht war und die Leselampe am Kopfende des Bettes auch nicht gebrannt haben konnte. Eh bien, da haben wir die Hypothese des ersten und des zweiten Mörders, wie der große Shakespeare es ausdrücken würde. Der erste Mörder erstach sein Opfer und verließ das Abteil, nachdem er das Licht ausgeschaltet hatte. Der zweite schlich sich im Dunkeln herein, ohne zu ahnen, dass ein anderer ihm zuvorgekommen war und stach wenigstens zweimal auf eine Leiche ein. Que pensez-vous de ça? Wunderbar, rief der kleine Arzt begeistert. Ist das Ihre ehrliche Meinung? Poirot zwinkerte mit den Augen. Dann freut es mich. Mir selbst kam es ein bisschen unsinnig vor. Kann es denn eine andere Erklärung geben? Das frage ich mich auch. Haben wir es hier mit einem zufälligen Zusammentreffen zu tun? Stehen wir noch anderen Widersprüchen, anderen Ungereimtheiten gegenüber, die sich nur durch die Beteiligung zweier Personen erklären ließen? Letzteres möchte ich bejahen, Monsieur Poirot. Einige dieser Wunden deuten auf Schwäche, einen Mangel an Kraft oder einen Mangel an Entschlossenheit hin. Es sind kraftlose, oberflächliche Stiche, wohingegen der hier und dieser hier desgleichen brutale Gewalt voraussetzen. Überzeugen Sie sich, dass Sie die Muskeln glatt durchschnitten haben. Da hat also Ihrer Meinung nach ein Mann das Messer geführt, ganz bestimmt. Kann es nicht auch eine Frau gewesen sein? Eine junge, athletische Frau wäre dazu imstande, besonders wenn sie durch eine heftige Gemütsbewegung aufgepeitscht wird. Und dennoch erscheint es mir unwahrscheinlich. Poirot blickte finster vor sich hin und Konstantin fragte besorgt, »Verstehen Sie meinen Gesichtspunkt nicht?« »Doch, doch, ganz und gar. Überhaupt beginnt sich das Dunkel erstaunlich zu lichten.« Sarkastisch lachte er auf. »Der Mörder war ein sehr kräftiger Mann. Er war schwach. Es war eine Frau, er war linkshändig, er war rechtshändig. Ah, c'est ridicule tout ça. Und das Opfer, wie benimmt es sich bei all dem? Schrie es, kämpfte es, verteidigte es sich?« Bei seiner letzten Frage schob er die Hand unter das Kissen und zog den Browning hervor, den Ratchet ihm tags zuvor gezeigt hatte. »Voll geladen. Sehen Sie.«